Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo es im November fantastisch zugeht. Mein Name ist Esther Stroh und nachdem wir euch letzte Woche schon ein großes Projekt vorgestellt haben, wollen wir das diese Woche natürlich zu Ende führen. Die Rede ist von unserem großen Ranking der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends, also den stärksten Serien im Fantasy-Genre, die seit dem Millennium, seit dem Jahr 2000 erschienen sind. Und wenn ich wir sage, habe ich natürlich auch wieder meine lieben Kollegen Max und Matthias an meiner Seite, um hoffentlich gut gesattelt auf euren Streaming-Pferden hier mit mir in dieses restliche Ranking zu reiten. Hallo ihr zwei.
Ich reite nicht auf einem Pferd, ich reite auf einem Einhorn.
Okay, darfst du, Max? Du darfst dir natürlich auch ein Reittier.
Auf dem letzten Einhorn.
Du darfst dir auch ein Reittier aussuchen, Matthias?
Ich muss ja jetzt getreu der Einführung im letzten Podcast einen Drachen nehmen.
Okay, ist erlaubt. Ja. Darfst du noch überlegen, welche Farbe hat und wie groß er ist, aber...
Sehr groß. Das ist ein ungarischer Hornschwanz.
Okay, damit eingestimmt, können wir direkt loslegen. Wenn wir euch letzte Woche die ersten 10 Plätze vorgestellt haben und ihr die noch nicht mitbekommen habt, dann geht am besten hier mal auf das Pausezeichen und geht zurück in den Podcast davor. Da haben wir nämlich schon über Platz 20 bis 11 gesprochen, die ja wichtig sind, auch schon mal sich einzustimmen. Und jetzt geht es im Teil 2 um die Top 10, die wir euch vorstellen wollen. Diesmal geht es ans Eingemachte und wir stellen euch die Gewinner dieses Moviepilot-Redaktionsrankings vor, wo wir natürlich unterschiedliche Fantasy-Subgenres abdecken, um möglichst eine Vielfalt dieser Filmgattung euch näher zu bringen. Zur Erinnerung, um einen Platz in dieser besten Liste des Jahrtausends zu erlangen, mussten diese Fantasy-Serien diverse Parameter erfüllen, wie zum Beispiel natürlich den großen Fantasy-Faktor mitbringen, dass sie sich auch wie Fantasy anfühlen, mussten eine historische Bedeutung haben, irgendwie visuell eindrucksvoll auch hoffentlich sein, was Ausstattung, Kostüme oder Animation angeht, eine glaubhafte Fantasy-Welt erschaffen, die unser vielleicht nicht so ähnlich ist, aber in sich auf jeden Fall funktioniert, natürlich eine durchgehend hohe Qualität haben als Serie, hoffentlich abgeschlossen sein, nicht immer, aber doch im Idealfall und auch vielleicht Einfluss auf andere Serien gehabt haben, wie Remakes, Fortsetzungen hervorgebracht, wer weiß. Das sind so Sachen, die natürlich nicht alle erfüllt werden können von jeder Serie, aber die uns durchaus bei unserer Wahl beeinflusst haben. Und da sind dann ja diverse Plätze bei rausgekommen, die wir euch jetzt Platz 10 bis 1 nach und nach vorstellen. Aber bevor wir soweit sind, gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wir sind bei Platz 10 angekommen, Max, und ich würde gar nicht lange fackeln, sondern einfach direkt weitermachen mit einer Serie zu einem Fantasy-Subgenre, was wir noch gar nicht so viel hier drin hatten, würde ich sagen. Zumindest
Märchen.
Ja.
Und womit beginnt jedes gute Märchen? Mit den Worten, es war einmal. Und so heißt die Serie nämlich auch Once Upon a Time, beziehungsweise Es war einmal. Und das ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie von ABC. Ich habe mal geschaut beim Moviepilot von der Community, eine Bewertung mit 7,4. Und die lief von 2011 bis 2018 und kam auf insgesamt sieben Staffeln mit 155 Episoden, die ihr aktuell alle bei Disney Plus streamen könnt. Und es gab sogar 2013 noch eine Spin-off-Serie mit dem Titel Once Upon a Time in Wonderland, die aber nach einer Staffel abgesetzt wurde. Und erdacht wurde die Serie von Edward Kitsis und Adam Horowitz, die vorher unter anderem zum Autorenstab von Lost gehörten. Und den Einfluss auf diese Serie kann man auf jeden Fall erkennen. Das ist nämlich so ein Mix aus Fantasy-Märchen und Mystery-Box-Serie. Und die Geschichte von Once Upon a Time beginnt mit der Kautionsagentin Emma Swan, an deren 28. Geburtstag plötzlich ein kleiner Junge namens Henry an ihrer Tür klopft und sich als ihr bei der Geburt zur Adoption freigegebenen Sohn vorstellt. Und als sie diesen dann zurück in sein Zuhause in der Kleinstadt Storybrooke bringt, beginnen sich dort seltsame Vorfälle zu ereignen. Henry behauptet nämlich, dass die ganze Stadt von Märchenfiguren bewohnt wird, die durch einen Fluch in diese Realität gebracht wurden und sich nicht an ihre eigenen Identitäten erinnern können. Emma möchte dem Kind nicht glauben.
Komisch.
Die kann dem Kind nicht glauben. Schon gar nicht, dass sie das Kind von Schneewittchen und Prinz Charming sein soll. Oder auch, dass Henrys Adoptivmutter Regina, die Bürgermeisterin von Storybrooke, eigentlich die böse Königin sein soll. Aber bald wird sie vielleicht eines Besseren belehrt. Genau, und dabei lernen wir dann unzählige Figuren aus Märchenlanden kennen, wie Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, später auch Captain Hook oder die grünhäutige Wicked Witch of the West, aber auch reichlich Charaktere aus dem gesamten Disney-Katalog, wie Belle, Mulan, Aladdin, Dornröschen, Ariel, Cruella de Vil, Anna und Elsa sogar.
Was? Die kommen sogar auch von so weit, habe ich gar nicht geguckt.
Die haben einen ganzen Staffelbogen, die beiden Schwestern. Also und viele, viele mehr. Und wenn man die Serie schaut, wird man immer wieder von bekannten Schauspielgesichtern im Cast überrascht. Also neben den Hauptdarstellenden wie Jennifer Morrison, Jennifer Goodwin, Lana Paria und Robert Carlyle entdeckt man unter anderem auch Stars wie Jamie Dornan als Huntsman oder Tom Ellis als Robin Hood. Als erster, der wurde dann später umbesetzt. Giancarlo Esposito als magischer Spiegel, Sebastian Stan als verrückter Hutmacher, Barbara Hershey als Herzkönigin, Sam Witwer als Mr. Hyde und. Also da sind richtig viele tolle Stars dabei. Aber vor allem auch Lost-Fans überrascht die Serie mit vielen Überläufern wie Emily DeRaven, Rebecca Mader, Alan Dale, Elizabeth Mitchell, Jorge Garcia, Naveen Andrews, um nur ein paar zu nennen.
Krass!
Also das ist der halbe Cast von Lost, ist irgendwie auch mit dabei. Und jetzt kommen wir natürlich auch zum wichtigsten Punkt. Warum gehört die Serie in die Top 10? Mhm. Also Once Upon a Time ist einfach für mich die beste und ultimative Serie über Fantasy-Märchenwelten, die es in den letzten Jahren zu sehen gab. Sorry jetzt für das neunte, das zehnte Königreich.
Bei mir wäre es wahrscheinlich drüber, aber es ist okay.
Also direkt die erste Staffel zieht halt schon komplett irgendwie in den Bann, indem sie halt so Lost-ähnliche Flashbacks zu Geschichten aus der Märchenwelt hat und die anfangs so im starken Kontrast zu der geerdeten Story in der realen Welt stehen und das dann immer miteinander langsam überfließt und man sich fragt, welche Fantasy-Namen stecken hinter diesen realen Menschen, die man dort sieht. Ist der Dalmatiner, der durch die Stadt läuft, vielleicht einer von 101 Dalmatinern? Und wenn es die Serie halt mit der Zeit auch etwas übertreibt, sich abgedrehte Verwandtschaftsverhältnisse auszudenken oder doppelt und dreifach Identitäten für Fantasy-Charaktere, macht es trotzdem unglaublich Spaß zu entdecken, halt welche Geschichten hinter den Figuren stecken und wie die Serie so diese verschiedenen Märchen- und Disney-Welten miteinander so verwebt zu einer großen epischen Story. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Greenscreen-Aufnahmen waren schon in der ersten Staffel nicht ansehnlich, waren es auch bis zum Ende, glaube ich, nicht wirklich. Aber ich würde die Serie trotzdem immer noch allen Fantasy-Fans empfehlen. Und gerade dafür, dass es eine Network-TV-Serie ist, die 7 Jahre lang ohne Unterbrechung jedes Jahr 22 Folgen Fantasy rausgeballert hat, ist das schon eine starke Leistung. Also ich würde sagen, ein verdienter Platz in der Truppe.
Ich habe sie auch gerne geguckt, so bis Staffel 3. Ich weiß gar nicht, warum ich dann abgestorben bin. Kann
das
ich dir
war
nicht
die
mehr
Nimmerland-Staffel, glaube ich.
Genau, eigentlich Peter Pan mochte ich auch ganz gerne so als Figur. Aber ich war immer größerer Fan so von Rumpelstilzchen, also von Robert Carlyles Figur. Oder irgendwie ist dann Pinocchio mir leider abhanden gekommen. Und den mochte ich auch ganz gerne. Es ist dann, man hat dann so Figuren und manche kommen und manche bleiben und manche
sterben
gehen wieder.
Sterben die dann? Also stirbt Pinocchio einfach?
Das kann ich dir nicht spoilern, Matthias. Nicht in diesem Podcast.
Das wäre ultra brutal.
Und die Serie hat ja auch, eigentlich ist sie so nach 6 Staffeln schon abgeschlossen und die 7. Staffel ist dann so wie die letzte Staffel von Scrubs nochmal so ein Soft-Reboot.
Ah, okay.
Das dann Jahre später spielt mit einem erwachsenen Henry, der dann auch plötzlich eine Tochter hat.
Der ist auch rasant älter geworden, dieser Junge, der Jungdarsteller.
Aber den haben sie ausgetauscht. Der
Ach
wurde
so,
neu besetzt.
Okay,
dann,
ja. Okay. Ja, also Once Upon a Time streamt bei Disney Plus. Wenn ihr, wie ich, jetzt losgekriegt habt, dann doch nochmal irgendwie einzusteigen oder zwischendurch mal abgestorben
damit du sehen
seid.
Kannst, was Anna und Elsa
ja,
da machen.
Ja, bitte, das
in
interessiert
Storybrooke.
Mich jetzt schon irgendwie, wie die da noch Frozen reingebracht haben. Weil am Anfang hatte ich ja schon eher das Gefühl, es ist so generell Märchenfiguren und dann wurde es immer disneyfizierter, was da so reinkam.
Wenn es dann nach Agrabah geht oder ins Wunderland.
Ja,
ne?
Ja. Gut, das ist unser Platz 10 gewesen. Wir gehen aber weiter zu Platz 9 und das ist ein Platz, den habt ihr bestimmt schon häufig aus Max Mund gehört in diesem Podcast, weil er, ich glaube, ich kenne niemanden, der Der dunkle Kristall so sehr feiert wie Max bei Netflix, obwohl wir da leider nur eine Staffel erhalten haben.
Genau, Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands.
Ja, bitte, Entschuldigung.
Ein episches High-Fantasy-Abenteuer bei Moviepilot, eine Wertung von 7,9, ist im August 2019 bei Netflix gestartet mit 10 Episoden und das sind auch alle, die wir bekommen haben, leider nur. Und das Ganze ist ein Prequel zu Jim Hensons Puppen-Fantasy-Klassiker Der dunkle Kristall. Und die Handlung spielt aber lange, lange vor den Ereignissen des Films, den man dafür auch nicht gesehen haben muss, und erzählt von der Fantasy-Welt Thra. Die wird von 18 unglaublich hässlichen Wesens namens Skeksis beherrscht.
Ich liebe die, du darfst sie nicht hässlich nennen.
Sie sind von außen und innen hässlich. Und diese unterjochen die naturverbundenen Gelflinge. Oh, die armen kleinen Gelflinge. Und die Macht dieser Welt ist der Kristall der Wahrheit, der aufgrund von der Machtgier der Skeksis und ihres verdorbenen Charakters auch verdorben wird und das Land langsam zerstört. Und die Geschichte folgt dann 3 Gelflingen, die ein episches Abenteuer antreten, um die finsteren Machenschaften der Skeksis zu vereiteln und das Feuer der Rebellion, ist ja auch die Ära des Widerstands, das Feuer zu entfachen. Genau. Ich finde sie einfach einzigartig, die Serie, weil es etwas so ganz anderes ist und so eine Serie von diesem Ausmaß mit Puppen gab es halt oder gibt es auch kein zweites Mal, wird es auch, glaube ich, nie wieder geben, weil die unglaublich teuer war und Netflix wahrscheinlich der einzige Streaming-Anbieter war, der da irgendwie Geld reingesteckt
hat. Genau. Und dann doch festgestellt, vielleicht doch ein bisschen teuer.
Und das ist einfach Fantasy pur. Also du hast dieses Abenteuer-Feeling von Herr der Ringe halt mit da drin, gewürzt mit Intrigen und schockierenden Wendungen aus Game of Thrones. Also so ein toller Mix. Und das ist so High Fantasy in Reinform, wie hier so auch so eine komplett dynamische und interessante Fantasy-Welt mit Puppen und tollen Sets irgendwie, Kulissen irgendwie erschaffen wird.
Und lustigen, puscheligen Tieren.
Genau, es ist einfach ganz fantastisch. Also die erwärmt das Herz, da kann man gerne eintauchen in diese Welt. Ja, die Geschichte selbst erfindet das Rad natürlich nicht neu und folgt zu gewissen Klischees einer Heldenreise, aber allein durch diese kreative Wucht und das Puppenspiel, das wertet das Ganze halt ungemein auf.
Ich würde auch sagen, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, ob ihr euch gleich an eine ganze Puppenserie rantrauen wollt, dann schaut einfach mal den Film vorher, den liebe ich nämlich auch sehr. Der ist ja aus den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habt ihr dann schon mal einen Eindruck davon, was euch da erwarten könnte und auch den Unterbau. Denn es ist natürlich, obwohl es davor spielt, auf Grundlage dieses Films entstanden. Und ja, schon sehr, sehr herzerwärmend, schön, traurig, dramatisch, alles in einem zusammengerollt.
Inszeniert von Louis Leterrier.
Wirklich? Ja. Das weiß ich gar nicht
war
mehr.
War das Kampf der Titanen oder Zorn der Titanen?
Ich hätte jetzt Transporter gesagt.
Genau, Transporter und ja auch der letzte Fast and Furious. Das ist das Faszinierendste der Welt, weil, weiß nicht, der ist für mich so der Actionmann fürs Grobschlächtige und dann dreht er diese filigrane Puppenserie, irgendwie absoluter Wahnsinn.
Sehr schön. Danke für diese Zusatzinfo, Matthias. Wir machen weiter mit Platz 8 einer neueren Serie, die tatsächlich auch noch läuft, nämlich Interview with the Vampire bei Magenta TV zu streamen. Für mich die beste Vampir-Serie der jüngsten Vergangenheit, ganz eindeutig. Aktuell mit 2 Staffeln und 15 Folgen. Irgendwie abgeschlossen, könnte man sagen. Es kommt jetzt demnächst noch eine dritte Staffel, wenn man sie als dritte lesen will, The Vampire Lestat, weil da eine Figur auftaucht, die zur Hauptfigur wird, die auch natürlich hier schon eine Rolle gespielt hat. Aber man kann sie auch sehr gut als zwei abgeschlossene Staffeln schauen, weil dann einfach das ganze Buch, natürlich die Buchvorlage von Anne Rice verfilmt wurde. Ist ja ein Vampir-Klassiker in der Literatur. Wurde schon mal mit Brad Pitt verfilmt und ist jetzt hier überraschend frisch, neuartig, wendungsreich aufgelegt worden. Ein ganz tolles Remake, wenn man so will. Im Jahr 2022 lebt nämlich der Vampir Louis de Pont-du-Lac in Dubai und erzählt dem Journalisten Daniel Malloy seine Lebensgeschichte oder auch seine Todesvampirgeschichte, wenn man so will. Denn im frühen 20. Jahrhundert war er ursprünglich in Louisiana angesiedelt und wurde dort vom Vampir Lestat in einen Blutsauger verwandelt. Allerdings wollte er da kein Menschenblut trinken. Da gibt's ja dann doch ein paar moralischere Vampire, die so rumlaufen. Und dann wird so seine Geschichte nachvollzogen, wie er sich entwickelt hat. Dann haben sie noch eine Tochter adoptiert, Claudia. Was ist, wenn man jetzt ein Kind in einen Vampir verwandelt? Kann sie sich überhaupt weiterentwickeln? Was ist, wenn sie auf ewig in diesem Kinderkörper feststeckt? Solche Sachen wurden da natürlich verhandelt. Und was halt sehr stark ist in dieser Serie und was natürlich auch die Zuschauerschaft immer so ein bisschen spaltet, ist, dass durchaus Änderungen an der Serie vorgenommen wurden. Also zum Beispiel ist Louis jetzt ein schwarzer Vampir. Da kommt dann halt auch sowas wie Sklaverei und so noch mit verhandelt mit rein, was ein sehr starkes Element für mich war. Dann haben wir natürlich auch die Liebesgeschichte zwischen Louis und Lestat. Also, dass da endlich auch mal die Homoerotik agiert werden darf, die sonst immer nur angedeutet wurde, so in den Büchern auch schon und in dem Film. Und einfach eine frische Erzählung, die auch extrem düster und blutig ist, sollte man dazu sagen. Ich weiß noch, als da die erste richtig brutale Szene kam, dachte ich, was geht denn hier gerade ab? Es ist schon sehr, sehr brutal, ja. Nichtsdestotrotz macht das natürlich auch so den Reiz aus von einer wirklich erwachsenen Vampir-Fantasy-Serie. Und ich fand in Staffel 1 schon die Figurenzeichnung extrem stark. Also wer uns da vorgesetzt wird, wie die alle mit ihren Facetten und Charaktereigenschaften wirklich uns nahegebracht werden. Und wenn dann noch in Staffel 2 zu diesen zwei Hauptfiguren von Louis und Lestat auch noch Amant dazukommt, dann ist ein emotionales Schleudertrauma vorprogrammiert, dass man da in jeder Folge sich fragt, oh, wo will die Geschichte jetzt hin? Oh, eine neue Wendung, so habe ich das noch gar nicht gelesen. Und das ist wirklich einfach halt nicht nur eine gute Fantasy-Serie, die auf dieses Vampir-Element drauf geht, sondern auch eine richtig gute Serie in ihrer Erzählung, weil sie das Interviewformat so gut nutzt. Also man hat natürlich häufig so Rahmenerzählungen von jemand setzt sich mit einem Journalisten oder irgendjemand hin und erzählt dann, was in seiner Vergangenheit los war. Aber auch halt auszunutzen und zu fragen, wem kann man da eigentlich gerade glauben, wenn der jetzt Sachen erzählt? Was ist, wenn jetzt noch eine andere Stimme dazukommt, die vielleicht eine alternative Version der Geschichte bezeugt hat oder vielleicht auch einfach ganz anders erlebt hat? Das ist einfach ganz stark da, wie die Serie es geschafft hat, eigene Ideen einzubringen und trotzdem den Geist der Vorlage durchaus zu respektieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die auf der Buchvorlage mit Füßen rumtrampelt, sondern dass die schon sehr stark daran orientiert ist. Und dann einfach auch ein toller Cast. Also Jacob Anderson kennen wir ja aus Game of Thrones nur als grauer Wurm. Und hier durfte er endlich mal richtig strahlen als Hauptfigur Louis. Sam Reed als Lestat ist auch ganz toll. Eric Bogosian als der Journalist Daniel Malloy. Also wirklich tolle Menschen, die jetzt zusammengeführt wurden, die noch nicht so verbraucht waren und jetzt sich mir eingebrannt haben in diesen Rollen auf jeden Fall. Erschaffen von Rolin Jones, der zuvor zum Beispiel Perry Mason gemacht hat, kann man schon mal gehört haben. Sollte man sich definitiv so als Serienschöpfer, denke ich, jetzt vormerken, was der da geschafft hat. Und dann wurde uns natürlich zusätzlich mit dieser Serie auch noch ein ganzes Fantasy-Universum geschenkt. Also es ist vielleicht nicht so von der Größe von Game of Thrones, von dem alle schon mal gehört haben, aber nichtsdestotrotz haben wir das Immortal Universe hier mit den Startschuss erhalten, zu dem auch noch Mayfair Witches mit mehreren Staffeln gehören. Aktuell läuft gerade auch Talamasca bei Magenta TV als neue dritte Serie, die noch dazugehört. Die hat also schon hier ihren Einfluss wirkend gemacht, Interview with the Vampire. Und selbst wenn ihr jetzt nicht ins ganze Universum einsteigen wollt, ihr müsst unbedingt Interview with the Vampire schauen. Das ist eine der Fantasy-Serien der Neuzeit, die nochmal ganz neuen Richtungswechsel vorgibt, wie was sowas aussehen kann für mich. Ja.
I love it. Einfach wie diese Serie auch so mit Erzählperspektiven arbeitet, wer eine Geschichte erzählt, wer Dinge ausschmückt, verändert oder vielleicht gar kein zuverlässiger Erzähler ist. Es ist ganz fantastisch und ich liebe diese toxische Vampir-Ehe und bin bereit für den Rosenkrieg in Staffel 3.
Bitte, bitte. Matthias, du hast, glaube ich, noch gar nicht reingeschaut, oder?
Das ist bei mir noch ein ganz großer blinder Fleck. Ich kenne auch den Film, ehrlich gesagt, nicht. Ich kenne auch das Buch nicht. Ich Ja.
Ja, spannend. Eine wichtige, vielleicht wichtige Sache, die noch auf den Zettel gehört, aber gut. Was du hingegen kennst, ist die nächste Serie, die Platz 7 bei uns belegt und auch nochmal in ein nicht so High-Fantasy, sondern eher Low-Fantasy-Territorium sich vorwagt, weil da nur eigentlich nur ein Fantasy-Element drin vorkommt, was dann halt natürlich die ganze Handlung steuert. Worum geht's, Matthias?
Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese Serie hier reingekriegt haben. Pushing Daisies ist vielleicht inzwischen fast schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Ich weiß noch, als ich Anfang der 2010er Jahre angefangen habe, mich mehr für Serien zu interessieren, war das irgendwie einer der Geheimtipps, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, du musst unbedingt schauen, die wurde viel zu früh abgesetzt. Also ehrlich gesagt, neben Firefly vielleicht die Serie, die immer fällt, wenn es heißt, Moment, welche Serie, wo wurde viel zu früh die Axt geschwungen. Wir haben leider tatsächlich nur 2 Staffeln bekommen. 2007 bis 2009 lief das Ganze bei ABC. 22 Folgen haben wir. Warum das abgesetzt wurde, lag unter anderem daran, dass diese Serie mitten in den Streik hineingekommen ist. Damals war auch schon mal ein Drehbuchautorenstreik in Hollywood. Die Quoten waren letzten Endes nicht so gut, dass ABC überzeugt genug war, es abzusetzen. Und ich glaube eben auch, das Konzept von dieser Serie dürfte bei vielen ein bisschen auf Irritation gestoßen sein, weil ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge hier zusammenkommen. Wir haben die Fantasy-Elemente, wir haben Krimi-Elemente, wir haben eine Romanze und wir haben dann noch ganz, ganz, ganz viel schwarzen Humor. Die Wikipedia, ich habe vorhin nachgeschaut, fasst das zusammen als romantisches, forensisches Märchen. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Ausgedacht hat sich dieses romantische, forensische Märchen Brian Fuller, den man ja auch irgendwie kennt, der hat ja ungefähr eine Star Trek-Geschichte, die fast älter ist als das Franchise selbst. Naja gut, das ist eine Lüge. er hat da einiges gemacht. Ich kenne ihn vor allem durch hier Hannibal.
Stimmt, der Hannibal-Schöpfer.
Ja, genau.
Auch ein Märchen.
Der Hannibal-Schöpfer und
Menschenfleisch.
Horror-Märchen.
Hat ja auch noch hier diese American Gods-Serie gemacht, die auch so sehr Fantasy verhaftet ist. Und hier erzählt er jetzt die Geschichte von Ned, gespielt von Lee Pace, den man heutzutage als
Cleon.
Genau, ich überlege gerade, also wie ich umschreibe. Ich wollte sagen, als geil böser Widersacher in Foundation kennt.
Ihr kennt ihn hoffentlich auch aus The Fall, dem Tarsim Singh großen Fantasy-Film. Und hoffentlich nicht so sehr aus Marvel als Ronan. Oder wie hieß dir seine Figur aus In Guardians? Auf der Galaxy.
Und Herr der Ringe, war er da nicht auch dabei?
Stimmt, da war er Thundrith.
Ja,
Thundrith.
Ist gut rumgekommen, aber das ist, glaube ich, eine seiner, auch eher inzwischen eine seiner untypischeren Rollen, weil der Ned ist eigentlich so ein ganz lieber, den er hier spielt, so ein bisschen verschroben, jemand, der sich eher in so einer Welt wiederfinden könnte, die, keine Ahnung, ausgekoppelt ist aus die fabelhafte Welt der Amelie oder so. Und sein Ned hat eben eine ganz besondere Gabe. Er kann Dinge zu neuem Leben erwecken. Also wenn da jetzt ein verfaulter Apfel liegt, dann würde er ihn behutsam berühren und dieser Apfel würde neu aufblühen. Man könnte hineinbeißen, er wäre so saftig, als hätte man ihn gerade wieder gepflückt. Aber das wahnsinnig Gute an dieser Fähigkeit ist, es lässt sich nicht nur auf Gegenstände übertragen, die irgendwie verdorrt sind, sondern ein Apfel ist kein Gegenstand, aber ihr wisst, was ich meine. Um jetzt zu meiner großen Pointe zu kommen, er kann auch Menschen wieder zurückholen von den Toten. Er will der Gesellschaft natürlich einen Dienst erweisen, deswegen schließt er sich mit einem Detective zusammen und fasst die Leichen nochmal an, die Opfer, um herauszufinden, aha, wer ist denn jetzt der Mörder, wie ist das nochmal passiert. Der Haken ist, wenn er die ein zweites Mal berührt, dann sind sie endgültig tot. Dann kann man sie nie wieder zurückbringen. Ich meine, er könnte sich da was rausnehmen, weil wenn er eine Person länger als eine Minute am Leben lässt, dann muss für jede Minute, die weiterlebt, jemand anderes sterben. Das ist natürlich so ein bisschen dieser moralische Zwiespalt. Und das wird natürlich besonders tricky, als er auf Chuck trifft. Das ist seine große Jugendliebe, gespielt von Anna Friel, die ja stirbt, ist tot. Er bringt sie zurück und dann muss er eine moralische Entscheidung treffen.
Und darf sie niemals anfassen.
Ja.
Genau, und darf sie niemals anfassen. Sie bleibt länger da, sie verlieben sich wieder ineinander. Es ist so eine Mischung aus, wir haben ganz viele Feel-Good-Vibes, aber auch ganz viele Feel-Sad-Vibes. Es ist, wie schon gesagt, er ist ein verschrobener Typ, die ganze Serie ist irgendwie verschroben, hat ihren eigenen cuten, weirden Humor. Es gibt diese Kriminalfälle, die das Ganze so auf so einer wöchentlichen Basis irgendwie vorwärts treiben. Aber es ist in seiner Kombination, gibt es ehrlich gesagt keine andere Serie, die mir einfällt, die so einen Tonfall hat, die irgendwie so lieblich ist, aber auch so nah am Jenseits gebaut ist. Und eigentlich ist jede Szene so bittersüß und herzzerreißend und du weißt eigentlich, es müsste enden, aber irgendwie sind wir in dieser Lage, dass es weitergeht und nicht. Also eigentlich so eine Serie, die locker flockig daherkommt, dann schnell wahnsinnig existenziell wird und dadurch auch was sehr Nahbares hat, wo ich jetzt dran denke, wir reden über diese großen Fantasy-Stoffe und haben bei Game of Thrones dann gleich Intrigen und Machtspiele und bei Herr der Ringe halt diesen ultimativen Kampf gut gegen böse, halt alles so überlebensgroße Motive mit Drachen, mit riesigen Landschaften und so. Und dann hier dieses Fantasy-Element auf so einer mikroskopischen, hyperemotionalen Ebene irgendwie abgebildet, das ist dann auch irgendwie so ein Network-Rahmen, der jetzt nicht so, boah, wir haben Budgets, wir machen Blockbuster oder so, sondern wir bauen
jetzt einfach mal so eine Hai-Attrappe und stecken deine Leiche rein, die ja kurz mal wiederbelebt, damit er fragen kann, was da eigentlich passiert ist.
Also das ist schon irgendwie so ein Kleinod, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Serie. Es ist einfach so ein schönes, so, die gibt im Englischen dieses Wort quirky, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Äquivalent für gibt. So, das ist für mich so der Inbegriff von irgendwie so ein bisschen verspielt, lustig, dramatisch schön. Und wenn ich an die Serie denke, muss ich immer an diese eine Szene denken, wo die zwei Liebenden sich durch Frischhaltefolie küssen, weil sie sich nicht berühren dürfen. Das passt eigentlich die Serie perfekt für mich zusammen.
Prophetisch für die Pandemie.
Mir tut immer Brian Fuller so ein bisschen, oder? Brian Fuller.
Ja.
Brian Fuller, ja.
Ja. Der hat nie Glück mit seinen Serien. Oh. Hier nach zwei Staffeln abgesetzt. Bei Hannibal muss man auch jede Staffel bangen, ob es jemals weitergeht. Und bei Star Trek wurde er ja, bevor die Serie ausgestrahlt wird, schon gekickt bei Discovery.
Das war dann die erste, die er selbst kreiert hat, gell?
Genau.
Weil er war ja schon, glaube ich, seit Deep Space Nine oder so als Staff Writer oder ich weiß nicht.
Also ein Mann mit tollen Ideen, der leider sie selten zu Ende bringen kann. Aber insofern passt ja auch, was Matthias vorhin gesagt hat, man will eigentlich nicht, dass die Serie endet und deshalb endet sie auch nicht so richtig. Aber nichtsdestotrotz ein wahnsinnig lohnenswerter Fantasy-Abstecher mal in ganz andere Regionen. Und damit kommen wir jetzt in ganz, ganz neue Regionen wiederum. Auf Platz 6 steht nämlich eine Animationsserie, die ihr gefühlt überall streamen könnt. Nämlich bei Netflix, Wow, Amazon Prime und Paramount Plus. Es gibt also keine Ausreden, liebe Leute. Die Rede ist von Avatar, Herr der Elemente, der Zeichentrickserie. Wohlgemerkt, nicht dem Remake, das gibt's ja auch noch bei Netflix. Die wurde von 2005 bis 2008 ausgestrahlt mit 3 Staffeln. Da kommt man insgesamt auf 61 Folgen. Es ist eine amerikanische Animationsserie, was immer vielen gar nicht so klar ist, weil sie natürlich auch von Anime inspiriert ist und sehr starke asiatische Einflüsse einbringt, so in die Völker, die sie vorstellt. Sie wurde offiziell für Kinder erschaffen, ist aber, wie ich finde, genauso gut für Erwachsene fantastisch anschaubar. Wir finden uns in einer Welt wieder, in der Nationen jeweilige Magier auch hervorbringen, sogenannte Bändiger. Und die können dann entweder Feuer, Luft, Erde oder Wasser kontrollieren. Entsprechend halt heißen auch die Nationen so, Feuernationen, Wassernationen und so. Und die Feuernation hat leider die restlichen Völker unterjocht und die Luftbändiger eigentlich so gut wie ausgelöscht. Nur ein Junge hat im Eis eingeschlossen überlebt, der letzte Luftbändiger, der auch gleichzeitig der Avatar ist. Eine besondere Rolle, die immer einer lebenden Person zufällt, die dann alle Elemente kontrollieren lernen kann, während sonst alle immer nur eine Sache lenken können. Und dieser Junge, Aang, erwacht und der nächste in diesem Zyklus und wird von den Wasservolkgeschwistern Katara und Sokka gefunden. Die versuchen dann seine Fähigkeiten so zu trainieren, damit er dann irgendwann der Feuernation sich entgegenstellen kann. Und sie werden verfolgt vom bösen Feuerprinzen Zuko. Und erschaffen wurde das Format von Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko. Und das ist einfach wahnsinnig schön, wie diese Welt sich da einem eröffnet. Also ich treffe immer wieder Leute, die sagen, Avatar, ja, das war einerseits ein Teil meiner Kindheit und andererseits vergleicht man irgendwie alles. Sobald es um irgendwelche Elemente Magie gibt, sagt man immer, das gab's doch schon bei Avatar, also so als Rückverlösung. Natürlich gab's vorher auch schon Elemente, die magisch gelenkt wurden. Also zum Hexentum gehört ja sowas schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr einflussreiche Serie gewesen, die hier eine Welt eröffnet, der man sich gerne anvertraut, weil halt auch die Hauptfiguren so stimmig sind und weil auch Figuren sich durchaus verändern dürfen, wie zum Beispiel im Sinne von Zuko, der ja am Anfang der klare Gegenspieler ist und dann doch seine Motive so ein Stück weit hinterfragt. Und dann hat die Serie später auch noch die Fortsetzung Die Legende von Korra hervorgebracht, nochmal eine ganz eigene Serie, da merkt man schon, da war das Interesse auf jeden Fall weiter vorhanden. Wir haben, ich habe es gerade schon erwähnt, eine Netflix-Realfilm-Remake-Serie zu Avatar bekommen, die auch schon für alle 3 Staffeln bestellt wurde. Ich glaube, da müsste nächstes Jahr die 2. Staffel kommen, oder Max?
Ja.
Sehr gut. Und dann haben wir auch noch, falls ihr es noch nicht gehört habt, auch noch drei weitere animierte Avatar-Kinofilme, die dann in den nächsten Jahren zu einem Erwachsenen in die Kinos kommen sollen. Also das ist auch eine Welt, die immer noch weiterlebt und die auf jeden Fall eine große Fanbase hat und auch völlig zu Recht. Denn ja, es ist einfach ein schönes Rundum-Sorglos-Paket mit kleinen lustigen Episoden und großen dramatischen Episoden, in denen Sachen passieren und einfach so schön auch wegsnackbar kurze 20-Minuten-Folgen. Also ja, ein ganz starker Fantasy-Animationsvertreter, den, glaube ich, kein Fan auslassen sollte, der dem Genre etwas abgewinnen kann.
Wir hatten tatsächlich auch diskutiert im Team, ob das vielleicht auch eine Serie wäre, die ein Platz 1 würdig wäre. Hm.
Jetzt ist sie dann sehr steil abgestellt.
Dann wurde in der Diskussion doch auf Platz 6 sie verbannt, aber Platz 6 in der Top 10 ist ja immer noch super. Also, was will man mehr?
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Gut, dann gehen wir weiter zu Platz 5. Ein Grund, warum Avatar es nicht auf eine höhere Position geschafft hat, ist nämlich, dass wir gesagt haben, okay, das ist ja schon irgendwie auch ein Nacheifern von Anime und können wir dann wirklich eine amerikanische Animationsserie, die Anime nacheifert, über eine Anime-Serie stellen, haben uns dann dagegen entschieden und deswegen ist auf Platz 5 jetzt was gelandet, Max?
Noch eine animierte Serie mit A am Anfang. Attack on Titan, natürlich ein Meisterwerk. Bei Moviepilot eine Bewertung von 8,4, auch ganz fantastisch. Und ist die andere zweithöchst bewertete Anime-Serie neben Fullmetal.
Wieder eine 9,1?
Genau, wieder eine 1,1. Sie teilen sich das so ein bisschen oder streiten sich drum, wer ist die höhere bewertete. Genau, die ist auch schon abgeschlossen mit 4 Staffeln und 89 Episoden. Die ersten 3 Staffeln wurden damals von Wit Studio animiert. Dann hat das Studio MAPPA ab Staffel 4 übernommen. Deswegen hat sich auch der Look der Serie ein bisschen verändert. Und die startete 2009, wurde aber erst 2021 beendet. Also 4 Staffeln in 12 Jahren. Dagegen ist selbst Stranger Things ein Witz. Es gab immer wieder extrem lange Pausen und allein Staffel 4 ist ein einziger Running Gag, weil die sich über 3 Jahre hinweg gezogen hat, die Ausstrahlung von der vierten Staffel. Das ändert aber nichts daran, dass Attack on Titan ein unglaubliches Popkulturphänomen wurde. Wenn ihr es jetzt streamen wollt, ist ein bisschen tricky. Es gibt bei Crunchyroll aktuell nämlich nur Staffel 2 bis 4.
Ich habe nämlich am Wochenende reingeguckt, dachte, müssen wir doch jetzt immer reinschauen, zumindest wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Dann dachte ich, wo ist denn die erste Staffel?
Ich wollte die erste Staffel nochmal vor diesem Podcast gucken. Ja. Es gibt aber die 2 Recap-Filme, die erste Staffel zusammenfassen. Die gibt es bei Crunchyroll.
Okay.
Habe ich ein bisschen Zeit gespart. Dann nochmal die Recap-Filme und das Serienfinale nochmal geguckt. Sonst kann man Staffel 1 gerade nur bei ADN Anime Digital Network, heißt es, glaube ich, streamen. Oder ihr guckt einfach die Recap-Filme nochmal. Genau, und die Geschichte von Attack on Titan beginnt in einer von gewaltigen Mauern beschützten, mittelalterlich europäisch angehauchten Fantasy-Welt. Ihr seht, ich mag Anime-Serien mit Deutschland-Fantasy.
Aber es ist doch zugegebenermaßen, dass viele Animes ja sich auch so europazentrisch so ein bisschen orientieren. Bei vielen Ghibli-Sachen ist es ja auch so, dass sie
für uns ist die fernöstliche
Märchen.
Kultur ja. So schön faszinierend. Für die ist
die machen
die
ihr eigenes aus der europäischen. Das ist doch schön.
Fun Fact, angeblich ist auch die Stadt, in der das spielt, Attack on Titan, inspiriert vom bayerischen Nördlingen. Auch eine Stadt, die so eine ringhafte Stadtmauer um sich hat. Aha. Und die wird auch regelmäßig von Attack on Titan-Fans weltweit
besucht.
Gestürmt.
Spannend.
Ich glaube, die Bewohner dieser Stadt mögen das nicht so gerne. Genau. Und in dieser Welt führt die Menschheit einen verzweifelten Kampf gegen groteske Riesen namens Titanen, die immer wieder versuchen, die Mauern zu überwinden und Menschen zu fressen. Und mittendrin befinden sich 3 Kinder namens Eren Jaeger, Mikasa und Armin. Und Eren musste bei einem Angriff der Titanen mit ansehen, wie seine Mutter verschlungen wird und schwört sich, sie alle auslöschen zu wollen. Und so landen sie dann als Jugendliche beim Militär. Also wie Fullmetal Alchemist. Ne? Ich hab's auch mit Anime-Serien, wo Jugendliche zum Militär gehen. Wo sie dann eine Ausbildung beim Aufklärungstrupp absolvieren. Doch dann erscheint ein wahrlich großer Koloss von einem Titanen und greift die Mauer an, woraufhin dann eine epische Geschichte beginnt, die sich erstmal so als Survival-Action-Fantasy-Horror präsentiert und später immer neue Dimension annimmt, wenn beispielsweise enthüllt wird, dass es auch Menschen gibt, die sich in Titanen verwandeln können und vielleicht schon längst in den Reihen des Militärs das infiltriert haben. Oder aber auch Protagonist Aaron selbst, der ebenfalls eines Tages sich plötzlich in einen Titan verwandeln kann, was dann nicht nur sein eigenes Weltbild durcheinander bringt, sondern auch das Misstrauen seiner eigenen Landsleute heraufbeschwört. Und das ist alles noch Staffel 1. Und dabei belasse ich es jetzt auch, weil die Serie halt später immer komplexer, wendungsreicher ist und im Kernkonflikt auch nochmal so komplett die Richtung verschiebt. Und warum ist es jetzt eine gute Fantasy-Serie? Mhm. Nicht zuletzt einmal wegen dieses unverbrauchten Fantasy-Settings. Sonst haben wir keine Fantasy-Serien über europäische Städte, die von Titanen überrannt werden.
Was sind diese Titanen überhaupt? Sind das Riesen? Sind das so diese griechischen Vorgötter? Sind das, was sind das?
Das darf ich dir jetzt nicht spoilern, was es ist, aber sie sehen halt aus wie nackte Menschen in sehr grotesk und sehr, sehr groß.
Ja, so. Den Körperwelten entsprungen.
Was sie sind, das erfährt man im Laufe der Serie definitiv.
Okay, das ist doch gut zu wissen.
Und einfach so diese stetig wachsende Mythologie, die Serie wird, also das Worldbuilding ist cool, weil die Serie immer, du lernst diese Welt kennen und dann wird sie plötzlich größer und dann wird sie weit noch größer und du lernst immer mehr kennen und das wird alles immer wieder über den Haufen geworfen und neu hinterfragt. Das ist also nicht ohne Grund einer der populärsten Anime des Jahrtausends. Also sie hat bombastische Action-Szenen, schockierende Twists, monumentale Enthüllungen und Veränderungen und psychologischen Tiefgang. Also die und die wahre Meisterleistung, die Attack on Titan verbringt, ist aber erst so in der zweiten Hälfte der ganzen Serie, wenn sich dieser Monster-Überlebenskampf in so eine komplexe politische Tragödie über Krieg, Unterdrückung, Trauma und den Zyklus der Gewalt verwandelt und so die moralischen Verschiebungen der Blickwinkel, wer ist gut, wer ist böse, das ist so fesselnd und herausfordernd dargestellt. Also da werden Helden in Bösewichte verwandelt und im Namen der Freiheit unvorstellbare Gräueltaten ausgeübt und das Publikum muss ständig seine Sympathien sowie die Vorstellung halt von Gut und Böse stetig hinterfragen. Und das ist so ein Kunststück, das nicht mal Game of Thrones am Ende so einnehmend gelungen und tiefschürfend gelang wie hier.
Warum ist die Serie nur auf Platz 5?
Ich habe auch schon Gänsehaut jetzt, wenn Max redet, ich denke, wann kann ich anfangen, sie zu gucken?
Sie wäre vielleicht auf Platz 1 gelandet. Allerdings bin ich mit meinem Hype alleine im Team. Deswegen ja. Auf verlorenem Posten. Deswegen.
Aber immerhin, ich finde, du hast es jetzt sehr gut einen Platz 5 für uns präsentiert, den man mal unbedingt schauen sollte. Die beste Anime-Serie, die es hier in unserer Ranking geschafft hat.
Ja.
Sehr schön.
Und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht auf Platz 4, die aber tatsächlich ein paar mehr Leute bei uns gesehen haben im Team. The Good Place. Beim Moviepilot eine Wertung von 7,7 und das ist eine Fantasy-Comedy-Serie. Schon die zweite, glaube ich, ne? Jetzt?
Wir schon, weil bei all den dramatischen Serien endlich mal wieder eine Comedy, könntest
endlich
du sagen.
Endlich mal wieder Comedy. Genau, von Michael Schur, dem Co-Schöpfer von Parks and Recreation und Brooklyn Nine-Nine. Und wenn ihr die beiden kennt, aber The Good Place noch nicht, dann unterbricht jetzt den Podcast und fangt sofort an.
Max sagt.
Ist aber ein bisschen schwierig, weil die Serie leider nirgendwo gerade im Abo zu streamen ist. Könnt ihr digital nur kaufen aktuell. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Sie liefern 2016 bis 2020 bei NBC für 4 Staffeln mit 53 Folgen. Und die Geschichte spielt im quasi Jenseits, denn nach dem Tod landen Menschen, das ist der Fantasy-Anteil, was passiert überhaupt nach dem Tod, landen Menschen entweder im Good Place oder im Bad Place. Und je nachdem, ob sie gute oder schlechte Menschen waren, was anhand eines Punktesystems bestimmt wird. Und die Serie beginnt damit, dass eine Frau namens Eleanor Shellstrop im Good Place empfangen wird und dort vom Architekten Michael in einer von ihm geschaffenen Nachbarschaft willkommen geheißen wird, wo alle Seelen der Verstorbenen, die dort wohnen, ein absolut glückliches Leben führen. Und das Problem ist nur, Elena hat keine einzige gute Tat in ihrem Leben vollbracht und scheint verwechselt worden zu sein mit einer Menschenrechtsanwältin. Und diese Lüge muss sie nun aufrechterhalten, während sie ein besserer Mensch werden will. Und dabei trifft sie auf noch andere Bewohner wie ihrem Seelenverwandten, dem Ethikprofessor Chidi, dem Model Tahani und dem buddhistischen Mönch Jianyu, der aber wie Elena auch ein fälschlicherweise hier gelandeter Mensch ist.
Also und die Chancen stehen eigentlich gut. Dass
der ist nämlich auch ein Drogendealer. Er ist ein Drogendealer namens Jason. Sie hat quasi Drogen gedealt. Sie hat Placebos an alte Menschen verkauft. Genau. Und nicht zu vergessen, Janet, ein menschliche eine menschlich wirkende künstliche Intelligenz, die allwissend ist, die auch immer überall auftaucht.
Sehr tolle Figur.
Aber das alles ist natürlich nur die Ausgangslage der ersten Staffel. Und näher will ich gar nicht auf die Story eingehen, weil die Serie doch arg viele abgefahrene Wendungen noch bereithält. Aber der Kern des Ganzen ist und bleibt die Frage so, was macht einen guten Menschen aus und wie kann man ein besserer Mensch werden? Und zum Cast, da haben wir natürlich Kristen Bell als Eleanor, ganz fantastisch. Ted Danson, unmöglich charmant in der Rolle als Michael. Und die Entdeckung durch die Serie, die ich hatte, waren William Jackson Harper als nervöser Ethiker, Chidi, Jamila Jamil als köstlich arrogante Tahani und Manny Jacinto, den wir nicht erst seit The Acolyte lieben, sondern auch schon seit The Good Place als liebenswert, naiv, dummer Jason und Darcy Carden als Janet. Alle ganz fantastisch. Und es gibt auch noch viele Gaststars in der Serie. Mein Lieblingsgaststar, Comedy-Göttin Maya Rudolph als Richterin des Universums.
Ach, stimmt, das war eine sehr coole Episode auf jeden Fall.
Also im Prinzip ist die Serie ein kleines Ethik- und Philosophiestudium, das sich als Fantasy-Serie tarnt. Einfach wahnsinnig unterhaltsam, tiefgründig und verdammt witzig, diese Serie. Und die holt einfach so das Maximum aus ihrem Fantasy-Konzept eines Jenseits heraus und überrascht immer wieder mit kreativen, schrägen Ideen und massig Twists, wo sich diese Welt hin entwickelt. Ganz fantastisch. Und gerade so im Vergleich zu anderen Comedy-Serien ruht sie sich niemals auf ihrer Prämisse aus, sondern hat so einen enormen Vorwärtsdrang in der Geschichte. Und die Story wird immer wieder in neue Richtungen getrieben, was die halt unglaublich frisch erscheinen lässt, die Serie.
Ja. Ich habe es ja damals auch geguckt, weil du und Andrea so viel davon geschwärmt haben, dass ich dachte, okay, muss ich gucken, habe ich auch nicht bereut. Ich find's aber auch spannend, dass hier in unserem Ranking natürlich auch Comedy-Serien drin sind, die dann aber anscheinend immer irgendwie was mit Tod zu tun haben. Wir hatten ja gerade schon Pushing Daisies, dass dann halt wahrscheinlich auch so ein bisschen noch mehr Unterbau dadurch entsteht, dass man nicht nur über irgendwas lacht, sondern dass man über das Jenseits lacht, wo man eigentlich vielleicht weinen möchte. Also ja, The Good Place zu kaufen, durchaus sehenswert, schaut euch das an. Wir sind jetzt bei unserem Platz 4 angekommen. Und damit steht uns jetzt die Top 3 bevor. Mhm. Wer hat es auf Platz 3 geschafft? Ich werde es euch jetzt verraten. Max macht schon die richtigen Geräusche.
Spitz die Zähne.
Es ist True Blood, was aktuell auch immer noch bei Wow Sky streamt. Lief von 2008 bis 2014. 7 Staffeln haben wir erhalten, 80 Episoden. Also das war eine ganz ordentliche Länge. Und ist wohl die einflussreichste Vampir-Fantasy-Serie seit 2000, würde ich behaupten.
Sie ist noch vor Twilight gestartet.
Aber
2 Monate
nur,
vorher.
Nur kurz vorher, genau. 2008, das ist nämlich spannend, war ja auch das Twilight-Jahr. Wir hatten in dieser Ende 2000er-Phase eine Hochphase an Vampir-Unterhaltung, definitiv. Und dass die sich jetzt hier so herauskristallisieren konnte als was Besonderes, ist natürlich auch wieder gerade im Fantasy-Genre ein spannender Kniff gewesen. Wer es gar nicht kennt, wir befinden uns in einer Welt, in der das Übernatürliche, insbesondere Vampire, an die Öffentlichkeit getreten sind, seit das sogenannte synthetische Blut im Titel True Blood erfunden wurde. Dadurch können jetzt Vampire natürlich einfach künstlich hergestelltes Blut trinken, müssen nicht mehr Menschen, können aber immer noch Menschen trinken. Und da treffen wir die Hauptfigur Suki Stackhouse, die eine Kellnerin ist. Schön, wir haben nicht immer nur Anwälte oder irgendwelche wichtigen Leute, sondern wir haben eine Kölnerin in den
Kölnerin. Sie ist keine Kölnerin, das sind die Südstaaten.
Es ist eine Kellnerin in den Südstaaten, genauer genommen in Louisiana. Und die hat auch eine besondere Gabe. Sie kann nämlich die Gedanken anderer Menschen hören. Klingt erstmal super, ist aber auch sehr anstrengend, wenn man das nicht abstellen kann und ständig hört, was die anderen so über dich denken. Aber ein Twist der Geschichte ist, sie trifft den Gentleman Bill Compton und verliebt sich in ihn, freut sich, dass sie seine Gedanken nämlich nicht hören kann und muss dann erfahren, er ist ein 174-jähriger Vampir, was auch zahlreiche Schwierigkeiten mit sich bringt. Das ist so ein bisschen die Ausgangsidee. Und ich finde, dass diese Serie einfach so einen Charme mitbringt, wie zum Beispiel die Südstaaten, die man ja häufig nicht so abgebildet bekommt, sondern oder her eine Figur, die dann irgendwie so den Hinterwäldler darstellt. Aber nein, wir haben ja eine ganze Serie, die sich einfach auch liebevoll dieser Szene, sage ich mal, widmet. Nicht alle Figuren müssen immer schlau sein, aber alle sind irgendwie trotzdem einnehmend. Also gerade wenn ich so an Sukis Bruder denke, der baut so viel Mist im Laufe der Staffeln. Das ist einfach herrlich. Und dann wird gleichzeitig auch so eine gespaltene Gesellschaft halt transportiert, so ein bisschen X-Men ähnlich von, wir haben jetzt diese übernatürlichen MitbürgerInnen, was fangen wir jetzt mit denen an? Können die akzeptiert werden? Können die integriert werden oder nicht? Da gibt's natürlich auch ein paar nicht so nette Exemplare drunter, denen man jetzt nicht das Vertrauen geben sollte. Was heißt das für alle anderen? Ich finde schon gerade, ich muss immer bei True Blood an diese Anfangsszene denken, wenn ihr euch noch an die erinnert. Da ist so ein Laden und dann kommt, man weiß irgendwie, okay, im Fernsehen läuft, ja, jetzt ist hier die synthetische Blut freigegeben und man denkt, okay, jetzt kommt, wann kommt der erste Vampir? Und dann kommt da so ein Gothic-Mensch an die Kasse und man denkt, oh ja, okay, hier, der ist eindeutig Vampir. Und dann gibt's irgendwie Gespräch zwischen dem Ladenführer, der so ein bisschen schon rassistisch gegen Vampire, sag ich mal, vorgeht. Und dann ist aber, dann wird die, ist die Auflösung nicht dieser Gothic-Mensch, wo man sich immer Vampire vorgestellt hat, sondern so ein behäbiger Typ mit Basecap, der dahinter steht, entpuppt sich dann als Vampir. Und das transportiert für mich so gut schon von vornherein diese Tonlage, die True Blood mitbringt, von hinterfragt mal eure Erwartungen, was Fantasy, was Vampire sind und wie man damit umgehen kann. Und dadurch, ja, daraus wird dann halt diese ganze große Serie geboren, erschaffen von Alan Ball, der ja vorher schon Six Feet Under gemacht hat, von 2001 bis 2005, oder auch American Beauty mitgeschrieben, mal so ein Filmklassiker kreiert. Und warum diese Serie hier drin auftaucht, ist natürlich auch ein Grund, weil es ist eine HBO-Serie. Sie hatte ein wahnsinnig hohes Produktionsbudget, was man dem auch so ansehen kann, und war sehr, sehr freizügig, blutig und nicht familienaffin gestrickt und hat dadurch aber auch ein ganz bestimmtes, eine bestimmte Marschrichtung halt Anti-Twilight vorgegeben, von so kann Fantasy Unterhaltung auf sie
hier
auch
wird nicht
aussehen.
Geglitzert, sondern explodiert.
Genau, genau so ist es, Max. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss dann auf viele spätere Fantasy-Serien, wie zum Beispiel auch Game of Thrones, hinterlassen. Denn da war dann auch sowas wie Nacktheit, kann man mit einbringen. So erwachsene Unterhaltung hat dann auch zahllose Preise gewonnen, wie ein Golden Globe, ein Emmy, sich da durchgesetzt. Und auch viele Stars hervorgebracht, die teilweise davor schon auf ihrem Weg waren, wie zum Beispiel Anna Paquin, hat ja in Das Piano schon eine Oscar-Nominierung bekommen, hat da hier nochmal eine ganz andere Rolle verkörpert. Stephen Moyer, Sam Tramiel als Werwolf-Freund, Ryan Quentin hatte ich schon erwähnt als Bruder, Ratina Wesley, die jetzt gerade wieder in der letzten Staffel Last of Us dabei war, war auch ganz toll als die Freundin, die beste Freundin von der Hauptfigur. Aber dann auch so Leute wie Alexander Skarsgård hat da, glaube ich, seinen Durchbruch gehabt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in True Blood als Vampir Eric Northman, der dann so ein bisschen Konkurrenz zu Bill dazu kommt. Deborah Ann Wall, die dann auch später zu Daredevil noch kam und hier noch eine junge Vampirin gespielt hat. Joe Manganiello als Werwolf. Also viele, man kann nicht heute auch viele Stargesichter so entdecken, wo man sagt, ja, da haben die irgendwie ihren Anfang genommen und haben ihren Weg begonnen. Und deswegen, ja, also diese Serie war extrem einflussreich. Es kann sich natürlich darüber gestritten werden, ob die Staffeln unterschiedlich qualitativ daherkommen. Also gerade die ersten sind natürlich noch deutlich stärker für mich als die letzten. Aber woran dann denkt ihr, wenn ihr an True Blood denkt? Matthias, ich kann mich noch erinnern, du hast eine Szene rausgekramt, als wir diese Serie diskutiert haben, was ich nie so, wo du argumentiert hast, das würde sich niemals eine andere Fantasy-Serie erlauben.
Ja, also das erste Wort, an das ich gerade auch einfach denken musste, wild. Also die Serie ist einfach wild, ja. Ich weiß nicht, ich habe nie in so einer langen Ausformulierung eine Vampirgeschichte gesehen. Also 7 Staffeln hinweg, dann immer diese üppigen 1-Stunden HBO-Folgen. Ich meine, ich finde es ja auch zutiefst romantisch. Für mich ist es in erster Linie so eine Liebesgeschichte, die in halt einerseits, du hast diese Südstaaten, USA, gesellschaftlichen Aspekte, auf der anderen Seite dieser drohende Vampirkrieg, ganz in seinen Fantasy-Elementen, aber das Zentrum schon immer irgendwie diese beiden zwischen, wir kommen aneinander und eben nicht. Eigentlich das, was Twilight irgendwo auch antreibt.
Aber halt mit einem völlig anderen Gewand.
Ja, genau. Und True Blood kommt dann wirklich mit so einer No-Bullshit-Attitüde her und sagt, naja, wir sind bei HBO, wir können uns gerade alles leisten. Die Leute bezahlen uns literally dafür, dass wir kein gepflegtes Network-Fernsehen sind. Dann übergießen wir euch hier mit Blut und lassen eben, wie Max das schon gesagt hat, explodieren, platzen. Es ist echt der Wahnsinn, was da manchmal abgeht. Das Erste, was ich von True Blood damals mitgekriegt hatte, wir hatten Recaps bei uns beim Movieplot vor langer, langer Zeit zu dieser Serie und ich habe teilweise nur die Überschriften und Texte gelesen und dachte immer, was ist das denn für eine Serie? So, ist das gut oder nicht? Und dann Jahre später habe ich selbst geguckt und ehrlich gesagt, ich würde schon sagen, es lohnt sich.
Ja.
Das ist einer der großen Klassiker, die man gesehen haben muss. Also HBO hat da ja so ein paar im Katalog, so Six Feet Under natürlich, Alan Ball, The Connection, Sopranos, The Wire. Aber dann würde ich schon sagen, ist eigentlich True Blood eines der Monumente und eben Alan Ball auch einer der wichtigsten Serienmacher, glaube ich, unserer Zeit, auch wenn er jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so high-profilig gearbeitet hat, aber allein Six Feet Under und True Blood als Doppelschlag hintereinander rauszuhauen, das ist eigentlich völlig insane.
Ich habe gestern nochmal die erste und die letzte Folge geguckt. Da merkt man einfach den Unterschied. Alan Ball, die erste Folge, gleich direkt fantastisch. Und die letzte Folge war so,
Aber ein sehr guter letzter
Song. Da fehlten noch einige Fanlieblinge.
Ja, da kommen natürlich auch ein paar abhanden zwischendurch. Aber trotzdem gibt es einfach so Figuren, die sich eingebrannt haben. Lafayette habe ich zum Beispiel noch gar nicht erwähnt. Ja. Ganz tolle Rolle.
Und Sam ist übrigens kein Werwolf, sondern ein Gestaltwandler. Ich wollte es nur mal, falls irgendjemand sich aufgeregt hat.
Du hast völlig recht, natürlich. Es ist auch schon wieder zu lange her bei mir.
Es gibt aber auch Werwölfe in der Serie.
Das ist richtig. Es gibt auch Hexen und andere Viecher, die da noch so rumkreuchen und fleuchen. Also ja, großer Rundum-Fantasy-Schlag auf jeden Fall mit eher düsterem Dreh, aber sehr unterhaltsam. Nichtsdestotrotz, wenn man Blut aushält, auf jeden Fall reingucken. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Platz. Und es ist tatsächlich eine Netflix-Serie geworden, was ich gar nicht vermutet hätte. Weil man denkt ja dann immer doch bei den großen Fantasy-Produktionen mit richtig viel Budget an so HBO oder so. Aber was hat es auf unseren zweiten Platz geschafft, Matthias?
Ja, auch eine Animationsserie. Arcane. Ist noch ziemlich jung, lief 2021 bis 2024. Könnte man jetzt auch wieder denken, das sind einige Staffeln geworden. Aber nee, wir haben nur zwei bekommen mit einer sehr, sehr, sehr langen Pause dazwischen. Jeweils 9 Folgen, die man auch perfekt in so Dreierhäppchen abends gucken kann. Also kann man
das
sich,
Andor-Prinzip. Das, ja,
stimmt. Andor und Arcane, das sind die großen Serien unserer Zeit. Das speist sich tatsächlich aus einer Videospielvorlage. League of Legends ist da die große Marke, die da im Endeffekt im Hintergrund steht und jetzt hier ihre erste große mainstreamige Serie irgendwie hervorgebracht hat. Für die Entwarnung, ihr müsst nichts mit den Videospielen zu tun haben. Ihr könnt da einfach einsteigen. Das ist perfekt dafür geschrieben, dass ihr einfach eintaucht in eine fremde Welt. Wenn ihr den League of Legends Bezug habt, I guess, dann funktioniert es noch besser. Und wenn nicht, dann nehmt das einfach so wie jede andere Fantasy-Serie, die euch irgendwas vorstellt, was ihr bisher noch nicht kennengelernt habt. Genremäßig haben wir uns ein bisschen gestritten, weil wir uns ganz kurz unsicher waren, ist das jetzt typisch Fantasy oder sind nicht andere Genres vielleicht sogar dominanter, weil wir hätten theoretisch einige Sci-Fi-Elemente, die hier mit rumfliegen. Vielleicht
aber
könnte
es ist
man
schon eindeutig Science-Fantasy, dieses Zwitterwesen. Und dann deshalb konnten wir es natürlich jetzt nicht auf Platz 1 oder so stellen, aber da, an der Serie merkt man einfach, wie es perfekt funktionieren kann, eine Fantasy-Serie mit etwas anderem noch zu verschmelzen, ohne dass sich jetzt weniger Fantasy-mäßig anfühlt.
Ich meine, im Endeffekt macht es die Serie wirklich fies, wenn wir sagen, wo ziehen wir diese Grenze zwischen, was ist Fantasy, was ist Science-Fiction. Wenn wir jetzt uns Frankenstein angucken, das ist ganz klar eine Science-Fiction-Geschichte, so die Erschaffung von diesem Wesen oder so. Und Arcane sagt, Edge, Badge, wir haben hier Hextech, eine Technik, eine Wissenschaft, mit der wir Magie nutzbar machen können. Und das bringt uns natürlich in eine...
Aber der Unterschied ist, dass es in einer Fantasy-Welt spielt, in ausgedachten Welt.
Genau. Und wir haben hier natürlich auch noch andere so Genres, die du eher typischer mit Science-Fiction verbinden würdest. Wir haben Action mit dabei, wir haben Coming of Age mit dabei, wir haben Abenteuer mit dabei. Ich habe keine Ahnung, ob man das typischerweise mehr mit Fantasy, ehrlich gesagt, verbindet als mit Science Fiction. Egal, wir haben sie hier drinne. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Es ist eine unfassbar fantastische Serie. Es ist eigentlich ein Meisterwerk. Es ist visuell absolut berauschend. So animationstechnisch bewegt sich das auf einem Niveau, wie wir es zuletzt hier bei den Spider-Verse-Filmen gesehen haben, wie wir es bei den neuen gestiefelten Carter-Filmen gesehen haben. Also nicht mehr diese klassischen, perfekten, runden, makellosen Animationen, die
Pixar-Animationsbilder
lange Zeit geprägt hat, sondern wieder dieses Ausprobieren mit Formen, mit Konturen, mit Farben, mit verschiedenen Stilen. Es fühlt sich mehr an, als bewegt sich das gerade so auf einer Augenhöhe von uns, die irgendwie durch Popkultur rauschen. Es ist jetzt nicht so ein Meta-Ding, dass irgendwie bei Once Upon a Time hier verschiedene Franchises reinspielen, sondern es ist schon eine sehr geradlinige Geschichte, in die du eintauchen kannst, die in sich geschlossen ist, eine Welt mit ihren eigenen Figuren, aber so wie sie gestaltet ist, fühlt sie sich wahnsinnig lebendig und irgendwie neugierig und will ständig irgendwas Neues entdecken an und wir, ja genau, um was geht's eigentlich? Wir sind mal wieder in einem Stadtstaat, da sind wir zurück bei Carnival Row, mit der wir diese Liste hier angefangen haben. Der ist geteilt in zwei Hälften. Wir haben auf der einen Seite die Stadt des Fortschritts, die da oben steht und blüht und alle Menschen sind glücklich, reich, wohlhabend, die Wissenschaft macht Durchbrüche und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite sind wir halt in der Unterstadt, wo es weniger toll zugeht. Da herrscht ganz viel Armut und Kriminalität und in diesem Umfeld wachsen die beiden weißen Kinder Vi und Jinx auf. Gemeinsame Sache machen bei einem Ding, das sie drehen, was verheerende Konsequenzen nach sich zieht und das treibt einen Keil zwischen die beiden und sie teilen sich dann mehr oder weniger in diese zwei Stadthälften auf und
beschreiten unterschiedliche Lebenspfade,
genau,
die Schwestern.
Ehe man sich was sieht, entwickelt sich das in so ein richtiges Epos irgendwie. Gerade war es nur noch so mit, hey, das ist so eine kleine, schöne, überschaubare Geschichte mit so ein paar Figuren. Und dann auf einmal hat es fast so eine Herr-der-Ringe-Dimension, wie irgendwie das ganze Überleben von diesem Universum, was da gerade aufgemacht wird, aufs Spiel gesetzt wird. Und es ist also schon eine der erstaunlichsten Serien, ehrlich gesagt, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, so nicht nur von der Art und Weise, wie sie eben technisch gestaltet ist, animiert ist, sondern auch von der Art und Weise, wie sie erzählt ist, macht das wahnsinnig viel Spaß, mit jeder Folge dann noch eine Ebene tiefer reinzugehen. Irgendwann versteht man es fast auch gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass ich die zweite Staffel am Ende geguckt habe. Was?
Kann mir jemand ich hatte auch die erste noch mal vorher geguckt von der zweiten und dachte, das war gut gewesen, weil das dann wirklich auch sehr dicht in der Erzählung natürlich ist, was man sich erinnern muss, was wichtig war, wer jetzt gerade wen verwandelt hatte oder was jetzt diese Drogen bewirken, die da im Umlauf sind und so. Aber du hast völlig recht, für mich ist es auch dieses Gesamtpaket von, es stimmt auf einer visuellen Ebene, wo einfach jedes Bild eingerahmt werden könnte und zu sagen, es ist ein Gemälde, ich möchte es mir zu Hause hinhängen. Aber auch auf einer emotionalen Ebene der Figurenführung, denn man möchte natürlich, dass diese Schwestern irgendwie zusammenkommen, aber wenn die jetzt so ganz andere Vorstellungen voneinander haben, geht das überhaupt? Mhm. Und auch bis in die Nebenfiguren, die einfach spannend erzählt sind und diese ganze Welt mit der Entwicklung der Technik, was ist jetzt Magie und Wissenschaft, was kann die voranbringen? Kann man die vereinen? Ist das zu gefährlich alles? Das ist einfach ein gesamtes Fantasy-Paket, wo ich nur mit offenem Mund dastehe und immer denke, Arcane ist großartig.
Deswegen ist sie auch auf Platz 2, weil wenn wir schon am Anfang gesagt haben, so eine Fantasy-Serie ganz weit oben, die muss etwas wirklich einen Einfluss hinterlassen haben auf das Genre. Hier weiß ich nicht, ob ungefähr unbedingt auf das Genre, aber generell auf Animationsserien hat die Serie, also daran müssen sich jetzt zukünftig Serien messen lassen. Nicht nur an der Animationsqualität, sondern dieses Gesamtpaket, dieses bombastische, dicht erzählte, komplex erzählte. Du bist direkt von der allerersten Szene an emotional mitgerissen.
Ja. Und ich habe selbst mit Leuten gesprochen, die sonst keine Animationsserien gucken, weil sagen, ja, ist jetzt nicht so meins, aber lasst euch wirklich davon nicht abhalten, schaut euch mal die erste Folge an, das ist, es sprengt eigentlich den Rahmen von Animation, wenn man das irgendwie so eingrenzt damit. Das ist einfach was ganz Eigenes.
Und weil du ganz am Anfang, als wir angefangen haben, über diese Serien zu reden, gefragt hattest, in welcher Welt oder wo du eintauchen würdest. Und das ist wirklich so eine Serie, wo ich mir denke, da einfach mal durchspazieren, durch diese Stadt mit ihren ganzen Ebenen, mit den verschiedenen Baustilen und so, die zusammenkommen, auch wieder viele europäische Einflüsse dabei, aber dann auch wieder sowas, was einfach so komplett aus dem Fantasy-Buch irgendwie so stammen könnte. Also es ist wirklich eine Serie, an der habe ich mich noch nicht satt gesehen, obwohl ich sie komplett geschaut habe. Ja.
So, was kann da jetzt noch drüber kommen?
Tja. Man kann es sich ja schon fast denken.
The Witcher.
Man kann es sich ja schon fast denken. Der Name ist schon ein paar Mal gefallen in diesem Podcast. Auf Platz 1 hat es Game of Thrones geschafft, bei WOW vollständig zu streamen. Es hat uns eine große Diskussion gekostet, diese Serie auf den ersten Platz zu stellen, denn es ist natürlich irgendwie ein Stück weit auch in Anführungszeichen langweilig zu sagen, ja, Game of Thrones ist immer noch die beste Fantasy-Serie von allen. Aber wenn einfach nichts da dran kommt, dann ist es natürlich, sollten wir auch nicht dieses Ranking verfälschen dadurch, dass wir sagen, nee, wir wollen jetzt einen anderen Platz 1 haben. Insofern, ja, Game of Thrones ist immer noch eine der, die einflussreichste Serie seit 2000 im Fantasy-Genre. Sie sieht super aus.
Generell in der ganzen Serien-Ära gibt es eine Ära vor Game of Thrones und danach.
Völlig richtig, völlig richtig. Unzählige Nacheiferer haben versucht, das zu tun, was Game of Thrones getan hat und sind daran gescheitert. Und jetzt sind wir hier. Matthias, erzähl uns doch nochmal kurz, worum es in Game of Thrones geht. Ganz kurz und bündig.
Also, ganz kurz und bündig. Wir sind in Westeros, dieser Fantasy-Welt, geschaffen von George R. R. Martin, basierend auf das Lied von Eis und Feuer. In 8 Staffeln erfahren wir den Kampf um den Eisernen Thron. 7 Königreiche würden da gerne drauf sitzen am Ende. Tja, da schafft es nur einer. Und ihr werdet garantiert nicht erraten, wer das ist. Wir haben verschiedene Häuser, denen wir folgen. Wir haben zum Beispiel aus Winterfell im kalten Norden die Starks, die so ein bisschen die Treudofen sind.
Oh Gott, das habe ich gerade gehört.
Die Ehrbaren, aber man, es ist nicht immer einfach ehrbar in einer Welt wie Westeros zu sein.
Ja. Wir haben jetzt alle abgeschaltet.
Nein, um Gottes Willen. Ich sympathisiere mit sehr vielen Mitgliedern der Stark-Familie. Eines der besseren Häuser. Aber es gibt dann eben auch die Targaryens, es gibt die Lannisters, das sind die verdorbensten von allen, das sind wirklich Schweine. es kommt jemand mit Drachen ums Eck, die hat man da schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben ja vorhin schon beziehungsweise im anderen Podcast über House of the Dragons geredet, wo die Drachen was Selbstverständliches sind. Da sind wir noch mitten in der Hochzeit quasi von diesen Wesen und den Personen, die sie reiten. Hier sind es eher fast schon so Legenden. Und das macht irgendwie Game of Thrones auch interessant. Also wir wissen, das ist einfach eine Fantasy-Welt, die Geschichte hat. Das ist wie beim Herr der Ringe. Du könntest vorher 8 Sachbücher drum lesen, wie im Auenland die Bäume wachsen. Und dieses Gefühl gibt einem Game of Thrones auch. Wir haben zwar irgendwie so eine Hauptgeschichte, so eine große Geschichte. Es gibt eine Bedrohung aus dem Norden, die weißen Wanderer kommen näher, irgendwie halt dieser Winter, der coming ist, wie es in jeder Tagline zu der Serie.
Also es ist halt so am Anfang nicht so wirklich Fantasy, ne?
Und nee, gar nicht, gell?
Geht so langsam, schleicht sich das in die Serie rein. Ja. Das
also im wahrsten Sinne des Wortes schleichend.
Und dann hat man auf einmal so ein paar Dracheneier und denkt, sind die jetzt versteinert? Ist das früher eine Legende gewesen? Aber wenn es mal existiert hat, war es ja auch irgendwie Fantasy. Und dann kommt das immer weiter rein. Wir haben auf einmal Hexen, Schatten, die irgendwelche Anschläge genau verüben. Wir haben auf einmal dann in späteren Staffeln, ach, diese Blockbuster-Episode ist für mich auch so ein Game of Thrones Aushängeschild von dem Drachenangriff auf eine Schlacht, die dadurch völlig gewendet wird. Also ganz, ganz große Fantasy-Bilder auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Figuren auch, die nicht immer nur eindimensional sind, sondern sich auch verändern dürfen, was ich auch immer wichtig finde. Gerade im Fantasy-Kontext. Lieblingsfiguren von euch? Spontan?
Gute Frage. Also ich war lange Zeit Sansa Stark.
Ah ja, interessant.
Und ehrlich gesagt Daenerys. Und das sage ich als jemand, der genau weiß, wie ihre Geschichte endet. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen hier, die sagen, dass Staffel 7 und 8 richtig geil sind.
Wir hatten ja auch auf jeden Fall einen Podcast dazu. Da, wenn ihr jetzt zu der Fraktion gehört, aber die sagt, aber Game of Thrones ist doch in Staffel 8 voll blöd geworden, dann hört bitte nochmal unseren Podcast. Denn in der Movieplot-Redaktion sind mehr Leute, die sagen, nein, Staffel 8 war wirklich auch noch gut. Natürlich jetzt vielleicht nicht Level von Staffel 1, 2, 3, aber trotzdem einfach hohe Qualität. Und Max,
vielleicht auch ganz kurz Kontext. Also George R. Martin hat ja bis heute einfach sein Werk nicht zu Ende gebracht. George, was ist da los? Und deswegen sahen sich die zwei Schöpfer des Ganzen, David Benioff und D.B. Weiss, die das für HBO betreut haben, diese Serie von Anfang an, sahen sich halt ab irgendeinem Punkt gezwungen, die Geschichte mehr oder weniger selbst zu Ende zu
schreiben. Sie durften raten und dann hat George Martin vielleicht mal genickt, wenn es in die richtige Richtung ging, aber...
Genau, aber das ist einer der Gründe, glaube ich, warum viele Fans oder vor allem Fans der Buchvorlage oder so nicht mehr einverstanden sind mit dem, was da
traut sich, glaube ich, nicht mehr, niemals das Buch zu veröffentlichen.
Ich bin echt gespannt, ob wir das noch erleben werden.
Ich glaube, er wird einfach sagen, ja, wenn ich dann irgendwann tot bin, dann kann mir niemand mehr was. Wer soll sich dann noch beschweren?
Es fehlen ja noch 2 Bücher, ne?
Ja, ja. Aber zumindest Winds of Winter muss doch fertig sein. Okay, wir kommen vom Thema ab. Max, erzähl mir du mir noch, wen mochtest du am liebsten in Game of Thrones?
Cersei Lannister.
Oh ja.
Ich liebe es, sie zu hassen.
Bei mir ist tatsächlich auch so der Lannister-Klein. Also ich war immer natürlich auf Seite der Starks, ganz logisch. Aber ich mochte mal Tyrion, war natürlich ein Highlight, Peter Dinklage. Und ich war auch ein großer Jaime-Verfechter.
Warum sagt eigentlich niemand in diesem Podcast Jon Snow?
Aus Gründen.
Ja, also es ist wirklich eine einflussreiche Serie, eine visuell starke Serie, eine charakterlich starke Serie. Was will man mehr von Fantasy? Und sie hat natürlich auch noch weitere Formate hervorgebracht. Wir haben ja schon über House of the Dragon im letzten Podcast gesprochen. Nächsten Januar ist es endlich soweit und es kommt auch A Knight of the Seven Kingdoms noch zu uns als weiteres Spin-off, was dann zwischen House of the Dragon und Game of Thrones spielt, also 100 Jahre vor Game of Thrones. Und es sind weitere Formate in Planung. Und was ich trotzdem diesem Fantasy-Universum, was HBO da erschaffen hat, natürlich hoch anrechne, ist, wir hatten ja auch teilweise schon andere Serien, die produziert wurden. Ich erinnere euch an den Piloten mit Naomi Watts, der produziert wurde und dann einfach abgesägt, weil HBO gesagt hat, nee, das ist uns nicht gut genug. Und
30 Millionen hat er gekostet.
Aber vielleicht wäre es uns gut genug.
Ja. Ich würde natürlich trotzdem einfach so als Neugier gucken, aber einfach, dass da jemand eine Qualitätskontrolle macht und sagt, Fantasy muss eine gute Qualität haben, um das wert zu sein, hier ausgestrahlt zu werden.
Dass
das
es sich jemand traut, einfach was mit Naomi Watts abzusetzen.
Hat auch Gründe, warum HBO gesagt hat, Jon Snow-Serie. Nope, Kit Harington, bleib mal bei deinen Ideen.
Ja, und deshalb sind wir jetzt hier bei Platz 1 angekommen bei
Game
of Thrones.
Wenn man sich auch unsere Top 50 nochmal nachliest, anschaut, viele Serien davon hätte es einfach nicht gegeben ohne Game of Thrones.
Genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit der Top 20 durch. Ich lege euch auch die Top 50 als Artikel natürlich nochmal in die Shownotes, wenn euch da noch weitere Tipps interessieren, weil ihr sagt, Top 20 habe ich doch schon alle geguckt als Fantasy-Fan oder noch auf der Suche nach weiteren seid. Damit hat es sich leider ausgezaubert bei uns mit diesem Ranking. Ich danke euch, dass ihr hier wart, ihr zwei. Wenn ihr Zuhörenden da draußen gerne noch was beisteuern wollt und sagen wollt, ey, meine Lieblingsserie, warum habt ihr die nicht mit reingenommen? Dann schreibt uns natürlich gerne und wir reichen gerne noch eure Lieblinge nach in den nächsten Episoden irgendwann mal. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch hier wieder alphabetisch in den Shownotes nachlesen, welche Serien jetzt unter den Top 10 waren. Nicht geordnet, sondern einfach genau von A bis Z. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.